Wir sind das letzte Mal mit Kapitel 7 im Johannesevangelium fast fertig geworden. Wir lesen darum heute noch einmal in Kapitel 7 ab Vers 40. Bruno, kannst du uns vorlesen bis Kapitel 8, Vers 20? Wir haben das letzte Mal in Kapitel 7 gesehen, wie der Herr Jesus am Laubhüttenfest in Jerusalem war. Das Laubhüttenfest, haben wir gesehen, ist das letzte der sieben großen Feste des Herrn im Festzyklus des Gesetzes Mose. 3. Mose 23 werden sie alle aufgeführt. Das letzte Fest, das Laubhüttenfest, war gewissermaßen die Zusammenfassung aller Feste, angefangen vom Passa im Frühjahr bis dann eben zum Laubhüttenfest im Herbst. Es war das freudigste Fest aller Feste und wir finden dreimal im Gesetz Mose den Befehl, dass man sich an diesem Fest freuen sollte. Beziehungsweise einmal sogar in 5. Mose 16 nur freuen. Wir haben das letzte Mal gesehen, dass während des Laubhüttenfestes täglich ein ganz besonders freudiges Ritual durchgeführt wurde, das Wasserschöpfritual. Ein Priester ging, begleitet mit der Volksmenge, vom Tempelplatz hinunter zum Siloateich, füllte dort einen goldenen Krug mit Wasser aus den Quellen und brachte das wieder hinauf zum Tempel, wurde empfangen im Tempel mit Posaunenschall. Er musste dieses Wasser in ein Gefäß auf dem Altar ausgießen, ein Silbergefäß, oben hinein und unten floss es wieder hinaus. Da haben wir gesehen, wie der Herr Jesus dann auf dieses Ritual, das sich gründet auf Jesaja 12, mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen des Heils, wie er dann dazu Stellung genommen hat und das messianisch auf sich gedeutet hat. Liest noch jemand Johannes 7, 37 bis 39.
An dem letzten, dem großen Tage des Festes aber stand Jesus und rief und sprach, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Dies aber sagte er von dem Geiste, welchen die an ihn Glaubenden empfangen sollten. Denn noch war der Geist nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war.
Jawohl. Also der Herr Jesus deutet das auf sich, dass dieses wahre Wasser, das auf den Heiligen Geist hinweist, dass er, der Messias, dieses Wasser geben kann. Und wie wir sehen, geschah das am letzten, dem großen Tag des Festes. Das ganze Fest als siebtes Fest war ja das freudigste Fest überhaupt, aber der siebte Tag des Festes, das war der Höhepunkt all dieser Feierlichkeiten. Und da hatte das so geäußert, also ein ganz besonderes Ereignis. Nicht oft steht in der Bibel, dass der Herr Jesus gerufen hat. Aber hier hat er das laut hörbar im Tempelbezirk so für alle wahrnehmbar mitgeteilt. Er rief, Vers 37. Und da musste die Volksmenge natürlich Stellung dazu nehmen. Wer ist denn dieser Mann? Und darum die Fragen in Vers 40 oder die Diskussionen, gewisse sagen, das ist wahrhaftig der Prophet, also der Prophet, den Mose in 5. Mose 18, Vers 15 angekündigt hat, als der große Prophet, der einmal den ganzen Willen Gottes verkündigen würde. Andere sagten, das ist der Christus, also der Messias. Es ist nämlich so, es gab beide Auffassungen im Judentum, dass der Prophet aus 5. Mose 18 der Messias ist. Aber es gab auch die Auffassung, dass das ein ganz besonderer Prophet sein würde, ein Endzeitprophet. Darum sagen die einen, Die einen, das ist der Prophet, und andere sagen, nein, das ist der Messias. Da gibt es aber auch Kritiker, die sagen, ja, der Messias kommt nicht aus Galiläa, er muss aus Bethlehem kommen, so steht das ja in Micha 5, Vers 1. Aber wir wissen, der Herr Jesus ist ja aus Bethlehem gekommen und tatsächlich auch aus dem Samen Davids, wie hier gefordert wird, Vers 42. Er war ein Nachkomme Davids durch Maria. Aber er ist in Galiläa, in diesem verachteten Galiläa, aufgewachsen. Nun, das führt zu einer Spaltung unter dem Volk. Man ist sich nicht einig, ist das der Messias oder nicht. Und nun greift die Tempelpolizei. Oder sie sollte eingreifen. Denn wir haben das schon gefunden in Vers 32, sie war ja ausgeschickt. Wer liest nochmals? Vers 32.
Die Pharisäer hörten, dass die Menge diese Dinge über ihn murmelte. Darum sandten die Pharisäer und Hohenpriester Diener ab, um ihn zu ergreifen.
Jawohl. Also diese Diener, das ist ein Ausdruck, der im Neuen Testament mehrmals gebraucht wird für die Leviten. Und hier ist gemeint die spezielle Abteilung der Leviten, die die Tore bewachen musste. Also die levitische Tempelwache sollte den Herrn greifen. Aber in Vers 44 sehen wir, sie waren förmlich gelähmt. Sie haben das miterlebt, wie der Herr gerufen hat im Tempel. Und die führenden Priester und die Schriftgelehrten, die Pharisäer, sind entsetzt und sagen, warum habt ihr nicht gebracht? Und was ist die Antwort?
Noch nie hat ein Mensch so geredet wie dieser Mann.
Ja. Also die Gewalt dieser Worte haben sie so mitbekommen, dass es für sie unmöglich war, irgendwie Hände an ihn zu legen. Und das gibt nun eine Diskussion innerhalb des Sanhedrins, innerhalb des obersten Gerichtshofes. Sie argumentieren, die führenden Richter, hat etwa jemand von den Obersten, Archon, ist ein Ausdruck, der speziell gebraucht wird, eben für die Richter des Sanhedrins, diese 72 Richter, deren Vorsteher, Oberhaupt der Hohepriester war. Und sie argumentieren gegenüber der Tempelwache, es gibt ja niemanden von den führenden Leuten aus dem Sanhedrin, die glauben, dass das der Messias wäre. Und die müssten es ja wissen, oder? Nur einfach das einfache, törichte Volk, das das Gesetz nicht kennt, das ist sowieso unter dem Fluch. Und da hat nun einer doch den Mut, nämlich Nikodemus, den wir woher schon kennen? Woher kennen wir Nikodemus?
Den er noch zu Jesus
kam. Ja, in Johannes 3 lesen wir nochmals Verse 1 und 2. Das war ja anlässlich des ersten Passafestes in der Zeit, wo der Herr Jesus begann, öffentlich zu wirken. Wer liest?
Es war aber ein Mensch aus den Pharisäern, sein Name Nikodemus, ein Oberster der Juden. Dieser kam zu ihm bei Nacht und sprach zu ihm, Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist von Gott gekommen, denn niemand kann diese Zeichen tun, wie du tust, es sei denn Gott mit ihm.
Jawohl. Also hier wird ganz klar gesagt, Nikodemus war ein Oberster der Juden, Archon, das heißt ein Mitglied des Sanhedrins. Und jetzt, wo diese Pauschalbehauptung kommt, ja, gibt es irgendeinen der führenden Leute aus dem Sanhedrin, die an ihn glauben würden als Messias? Nun hat Nikodemus plötzlich den Mut, sie zurechtzuweisen. Und zwar mit dem schlichten, aber gerechten Grundsatz, Vers 51, richtet denn unser Gesetz den Menschen, ehe es zuvor von ihm selbst gehört und erkannt hat, was er tut. Also wir sehen, dass offensichtlich dieses nächtliche Gespräch damals über die Neugeburt, über die Wiedergeburt, das hat in Nikodemus Frucht getragen. Der Jesus hat ihn auch hingewiesen auf sein Sterben, Johannes 3, Vers 16. Also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Das war die Botschaft, die Nikodemus gehört hatte. Und dieser Same hat offensichtlich Frucht getragen. Später werden wir Nikodemus noch einmal antreffen im Johannesevangelium. Wo? Ja, schlagen wir das auf. Johannes, da kommt er dann ganz klar aus der Verborgenheit heraus und es wird deutlich, dass aus Nikodemus ein Jünger Jesu geworden war. Nämlich in Johannes 19. Ja, lesen wir ab Vers 38.
Danach aber bat Josef von Arimathea, der ein Jünger Jesu war, aber ein Geheimer aus Furcht vor den Juden, dem Pilatus, dass er den Leib Jesu abnehmen dürfe. Und Pilatus erlaubte es. Er kam nun und nahm den Leib Jesu ab. Es kam aber auch Nikodemus, der zuerst bei Nacht zu Jesus gekommen war und brachte eine Mischung von Myrte und Aloe, ungefähr 100 Pfund. Sie nahmen nun den Leib Jesu und wickelten ihn in Leinentücher mit den wohlriechenden Ölen, wie es bei den Juden zu bestatten Sitte ist.
Ja, und so weiter. Also zwei treten aus ihrer Verborgenheit als Jünger heraus. Josef von Arimathea. Was war das für ein Mann? Ja?
Er gehörte zum Hohen Rat.
Also auch zum Sanhedrin? Nein. Und zwar hängt das zusammen, wie man den Ausdruck auffasst in Lukas 23, Vers 50. Wer liest?
Und siehe, da war ein Mann mit Namen Josef, ein Ratsherr, der war ein guter, frommer Mann und hatte ihren Rat und ihr Handeln nicht gegeben. Er war aus Arimathea, einer Stadt der Juden, und wartete auf das Reich Gottes.
Jawohl, also ein Ratsherr. Dieser Ausdruck im Griechischen kommt nur an dieser Stelle vor. Ist also nicht der Ausdruck Archon, wie wir das anderswo haben für die führenden Richter des Hohen Rates, des Sanhedrins. Und wir kennen diesen Ausdruck aus dem Talmud und da bezeichnet der Ausdruck die Ratsleute diesen Rat von den 14 höchsten Priestern im Tempel. Die bilden die Ratsleute. Und es gab auch speziell im inneren Bereich der Vorhöfe eine Kammer der Ratsleute. Und die war reserviert für diese höchsten Priester des Tempels. Also, Josef von Arimathea kam kurz nach dem hohen Priester. Gehört also zu den 14 höchsten Priester des zweiten Tempels. Und insofern ist das etwas sehr Besonderes. Also wir haben nicht zwei Mitglieder des Hohen Rates, aber einer aus dem höchsten Priesterrat und einer aus dem obersten Gerichtshof, eben Nikodemus. Das Wort des Herrn hat also gewirkt und es braucht eben seine Zeit. 3 Jahre, bis schließlich Nikodemus dann voll aus der Verborgenheit den Mut hatte, herauszutreten. Aber schon da hatte er doch schon die Kraft, eben hier Widerstand zu leisten. Also so einfach geht das nicht mit der Aburteilung, das sei nicht der Messias. Und wie reagieren die anderen Richter, Johannes 7.
Bist du auch ein Galiläer?
Ja.
Sie machen ihn unglaubwürdig, weil er eventuell auch aus Galiläa kommt. Und das ist so eine Klüngelwirtschaft, sowas.
Gut, ich meine, das wissen Sie schon, dass er nicht aus Galiläa ist.
Ja, aber Sie sagen es.
Ja, klar, weil für Sie ist es ja klar, wenn dieser Mann aus Nazareth kommt, aus diesem verachteten Norden, von daher kommen nicht die großen Rabbiner und Gelehrten, sondern die kommen aus Judäa, aus Jerusalem. Also, wenn er so Stellung nehmen will, gehörst du etwa auch zu dieser minderwertigen Gruppe aus Galiläa? Das ist diese bösartige Herausforderung. Und dann argumentieren sie, forsche und sieh, dass aus Galiläa kein Prophet aufgestanden ist. Vielleicht steht in eurer Übersetzung aufsteht, aber die meisten Manuskripte, also der Mehrheitstext, bezeugt ganz eindeutig die Vergangenheit. Nicht aufgestanden ist. Und da irren sie sehr wohl. Denn welche Propheten sind aus Galiläa?
Jona
war aus Gath-Hepher, also aus dem Norden, und auch Nahum war aus Galiläa. Kein gutes Argument. Aber wir sehen, wie der oberste Gerichtshof immer mehr sich verhärtet und beginnt sich zu formieren als Block im Blick dann auf die spätere Verurteilung des Herrn Jesus Christus. Nun kommen wir zu Kapitel 8. Frage: Gibt es Bibelausgaben, die da irgendwie am Anfang von Kapitel 8 eine Fußnote haben bezüglich dieses Abschnittes über die Ehebrecherin? Ja, ja, habt ihr das? Mhm. Mal vorlesen. Und immer sagen, welche Bibelausgabe das ist.
Luther,
ja.
Der Bericht 7,53 bis 8,11 ist in den ältesten Textzeugen des Johannesevangeliums nicht enthalten.
Und weiter wird nichts gesagt?
Nein.
Keine Beurteilung, nur eine Feststellung?
Ja.
Das stimmt, also dieser Abschnitt fehlt zum Beispiel in den berühmten Handschriften wie der Sinaiticus, das ist diese Handschrift, die praktisch das ganze Neue Testament umfasst, was Tischendorf im 19. Jahrhundert im Sinai-Kloster gefunden hat. Und dann der Vatikanus, diese großartige Handschrift, die auch erst im 19. Jahrhundert ausgewertet worden ist, umfasst das ganze Neue Testament. Da fehlt das. Und auch zum Beispiel in den alten Papyri, Papyrus mit der Nummer 66 und 75. Das stimmt. Jetzt andere Fußnoten.
Ich habe die Züricher. Da steht dieser Abschnitt, Kapitel 7, 53 bis Kapitel 8, 11, ist eine Einschaltung von anderer Hand. Und noch eine Fußnote zu Vers 2. Hier und in Vers 5 bis 7 stehenden Worte und Sätze finden sich nicht bei allen Textzeugen.
Ja, also die zweite Erklärung ist sachlich, ja, richtig, findet sich nicht in allen Handschriften. Aber die erste Bemerkung war bereits eine Beurteilung. Also da wird gesagt, dieser Abschnitt sei nicht von Johannes geschrieben worden. Was haben wir noch für andere Erklärungen?
Die wichtigsten allen Handschriften lassen den Abschnitt 753 bis 811 aus.
Ja, da ist schon eine Wertung, denn da wird behauptet, dass diese Handschriften die wichtigsten seien. Also das ist schon eine bestimmte Position, die da vertreten wird. Weiter. Sehr interessant, da kommt noch mehr.
Gottfried, wenn auch Johannes 7, Vers 53 bis 8, Vers 11 in manchen alten Manuskripten fehlt, so scheint doch der unmittelbare Zusammenhang, angefangen mit der Erklärung Christi, ich bin das Licht der Welt, 8, 12, klar auf eine Ursache hinzuweisen, durch die in den Herzen der Pharisäer die Überzeugung bewirkt wurde, die in 8, 9 berichtet wird. Und die uns auch hilft, die Worte der Pharisäer in 8,41 zu erklären. Die Stelle muss deshalb als echter Teil des Evangeliums betrachtet werden.
Jawohl, also das ist auch eine Wertung, ja. Überzeugt, dass dieser Abschnitt echt ist und es wird intern argumentiert. Es heißt ja in Kapitel 8, Vers 12. Das wäre also nach diesem angeblichen Einschub. Wie lesen wir dort? Wer liest?
Wiederum nun redete Jesus zu ihnen und sprach: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben.
Jawohl. Jetzt, wenn also dieser Vers direkt folgen sollte auf 7, Vers 52. Da habe ich ein Problem. Da sprach ja nur der Sanhedrin untereinander und plötzlich heißt es wiederum, nun redete Jesus zu ihnen. Aber wenn der Abschnitt bis 8, Vers 11 drin ist, dann passt es, denn der Herr hat gerade vorhin zu diesen Ältesten aus dem Volk gesprochen und jetzt spricht er wiederum. Ja? Also es gibt einen inhaltlichen Bruch. Und in der Scofield-Bemerkung ist das also so intern bereits begründet. Wer hat noch eine Bemerkung? Es hat noch mehrere aufgestreckt. Ja, hier?
Wir haben eine von der Genfer Studiebibel.
Ja.
Da heißt, diese Verse finden sich nicht in einigen griechischen, im SS, Abkürzung ist das. Und in anderen stehen sie an unterschiedlichen Stellen, zum Beispiel nach 736 oder sogar bei Lukas.
Also haben wir das verstanden? Also es gibt Handschriften, die haben den Text zwar, aber sie stellen es an eine andere Stelle hin. Ja? Sogar beim Lukas-Evangelium angehängt. Weiter? Das war's.
Das war's.
Achso, nur eine Erklärung. Ja. Gut, also, was man wissen muss, es sind nur ganz wenige Handschriften, allerdings sehr alte, die lassen das weg. Und da muss man natürlich schon sich der Frage stellen, warum ist das so? Aber wir haben eine ganz alte Erklärung bei Augustinus, diesem Kirchenlehrer. Ich habe das aus dem Lateinischen übersetzt. Er schreibt in einer seiner Schriften über den Ehebruch hat er ein Werk verfasst. Also über die ganze Frage von Ehebruch, Wiederverheiratung und so weiter. Und da nimmt Augustinus, der lebte 354 bis 430 nach Christus, auf diesen Abschnitt natürlich Bezug, weil der Abschnitt ist wichtig zum Thema Ehebruch und so weiter. Also der Text lautet so: Es geht im Zusammenhang um die Vergebung für Sünde des Ehebruchs. Und dann schreibt Augustinus: Aber davor schreckt der Sinn der Treulosen selbstverständlich zurück, sodass manche Kleingläubige oder vielmehr Feinde des wahren Glaubens, ich denke, indem sie befürchteten, ihre Frauen werde dadurch Straflosigkeit des Sündigens gewährt, das, was der Herr zur Schonung der Ehebrecherin getan hat, aus ihren Kodexhandschriften entfernen. Als ob er eine Erlaubnis zum Sündigen erteilt hätte. Er, der gesagt hat, sündige fortan nicht mehr. Oder als ob, da hier die Frau von dem göttlichen Arzt nicht hätte durch Vergebung jener Sünde geheilt werden dürfen. Nur damit die Unverständigen daran ja keinen Anstoß nehmen würden. Also da haben wir ein ganz altes Zeugnis. Augustinus lebte also im 4. Jahrhundert und aus dem Jahrhundert kommen ja die Vatikanus-Handschrift und auch der Sinaiticus. Und er sagt, das ist mir bekannt, dass Leute diesen Abschnitt aus ihren Kodex-Handschriften entfernen, weil sie denken, dass diese Stelle könnte Vorschub leisten, dass Leute denken, Ehebruch ist nicht so schlimm. Aber es ist aus einem völlig aus einer völligen ungeistlichen Haltung heraus geschehen. Sie verstehen gar nicht, was diese Stelle eigentlich soll. Also das erklärt, warum es überhaupt zu dieser Problematik gekommen ist. Aber selbst diese, wie er sagt, Kleingläubige oder sogar Feinde des Glaubens konnten nicht verhindern, dass die breite Masse der Handschriften diesen Text ganz klar und an dieser Stelle überliefert. Es gibt also überhaupt keinen Grund zu zweifeln, dass diese Stelle nicht etwa echt wäre. Und nun sind die internen Argumente natürlich auch sehr wichtig. Wir haben bereits eines gehört aus der Scofield-Bibel, aber noch mehr. In Johannes 8, Vers 12 sagt der Herr Jesus, ich bin das Licht der Welt. Wenn wir das Johannesevangelium lesen, sind wir uns gewohnt, dass der Herr immer wieder bei solchen gewichtigen Aussagen auf eine bestimmte Handlung oder ein bestimmtes Ereignis zurückgreift. Ja? Zum Beispiel haben wir gesehen in Verbindung mit dem Laubhüttenfest und dem, was da gemacht wurde, sagt er, nimmt er Bezug und sagt, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Ja? Dann haben wir später in Johannes 9 auch, dass der Herr Jesus sagt, Vers 5, ich bin das Licht der Welt. Und dann nimmt er Bezug auf die Heilung des Blindgeborenen. In Johannes 11 stellt sich der Herr Jesus vor als die Auferstehung. Ich bin die Auferstehung, das Leben. Und das steht in Verbindung mit der Auferweckung des Lazarus. Oder schon früher hatten wir in Kapitel 6, der Jesus hat die Brotvermehrung bewirkt und da hat er erklärt, ich bin das Brot aus dem Himmel. Und nun, hier, ich bin das Licht der Welt, nimmt genau Bezug auf das, was vorhin geschehen ist. In diesem Abschnitt über die Ehebrecherin hat er das Licht in diese finsteren Herzen hineinleuchten lassen. Und zwar heißt es in Johannes 8, Vers 9, wer liest?
Als sie das aber hörten, gingen sie von ihrem Gewissen überführt, einer nach dem anderen hinaus, angefangen von den Ältesten bis zu den Geringsten, und Jesus wurde allein gelassen und die Frau in der Mitte stand.
Jawohl. Also sein Licht leuchtet hinein in die Herzen, in die Gewissen, und die Leute werden alle überführt. Und die Allerintelligentesten, die Ältesten, die gehen sogar zuerst hinaus. Und dann sagt er, ich bin das Licht der Welt. Und was nachher folgt, ist genau eine Bezugnahme auf diese ersten 11 Verse. Der Herr Jesus sagt in Johannes 14, Vers 15. Wer liest? Nein, Johannes 8, Vers 15. Jetzt sind also in dieser Rede, die nachher folgt. Ja, ihr richtet nach dem Fleisch. Die haben ihm eine Frau im Ehebruch ergriffen, gebracht und wollten den Herrn herausfordern. Was soll jetzt mit ihr geschehen? Nun, der Herr sagt, ihr richtet nach dem Fleisch. Ich richte niemanden. Das entspricht genau dem, was der Herr gesagt hat, Vers 11. So verurteile auch, oder so richte auch ich dich nicht. Gehe hin, sündige nicht mehr. Also es ist ganz klar innerlich im Text eine Bezugnahme. Der Herr erklärt, ich richte niemanden. Wenn ich auch richte, so ist mein Gericht wahr, weil ich nicht allein bin, sondern ich und der Vater, der mich gesandt hat. Und in der ganzen weiteren Rede, wie wir noch sehen werden, geht es darum zu zeigen, dass sie, die Führer, in der Sünde gefangen sind, in der Finsternis sind, sogar Kinder des Teufels sind und dass er aber der Sohn Gottes aus dem Himmel gekommen ist. Also genau dieser Gegensatz von Licht und Finsternis wird da in den weiteren Versen entfaltet, was aus dieser Ehebrecher, aus der Geschichte der Ehebrecherin eben überhaupt so sichtbar geworden ist. Und so haben wir also äußere Argumente für die Echtheit, die überwältigende Masse der Handschriften und weiter interne Argumente. Also wenn man diese Verse herausreißt, gibt das im Text einen Bruch. Und wenn sie drin sind, gibt es eine wunderbare Harmonie. Ja, gut, jetzt wollen wir noch etwas sehen. Der letzte große Tag des Festes stand vor uns in Johannes 7, 37. Nun folgt aber mit 7, 53 ein neuer Tag. Oder 8, Vers 1 und 2. Und ein jeder ging nach seinem Hause, Jesus aber ging nach dem Ölberg. Frühmorgens aber kam er wiederum in den Tempel. Welcher Tag ist das nun vom Laubhüttenfest? Der 8. Jetzt schlagen wir auf 3. Mose 23. Da wird das Laubhüttenfest beschrieben. Verse 33 bis 36. Liest das jemand vor?
Und der Herr redete mit Mose und sprach: Sage zu den Israeliten, am 15. Tage dieses 7. Monats ist das Laubhüttenfest für den Herrn, 7 Tage lang. Am 1. Tag soll eine heilige Versammlung sein. Keine Arbeit sollt ihr tun. 7 Tage sollt ihr dem Herrn Feueropfer darbringen. Am 8. Tage sollt ihr wieder eine heilige Versammlung halten und sollt Feueropfer dem Herrn darbringen. Es ist eine Festversammlung, keine Arbeit sollt ihr tun.
Jawohl. Also das eigentliche Laubhüttenfest dauerte 7 Tage, aber da kommt ein 8. Tag dazu, als ein ganz spezieller Festtag. Dieser geheimnisvolle Festtag wird auch in 4. Mose 29 erwähnt, dieser 8. Tag des Festes, aber es wird sonst praktisch nichts darüber weiter gesagt. Also der musste nochmals eingehalten werden. Nun, diese ersten Verse von Johannes 8 bringen uns eben auf den 8. Tag des Laubhüttenfestes. Im Judentum hat sich dann später im Mittelalter entwickelt, dass man diesen 8. Tag als Simchat Torah feierte. Das wird auch heute noch in Israel am 8. Tag des Laubhüttenfestes gefeiert. Simchat Torah bedeutet
Gesetzesfreude.
Ja, Freude am Gesetz, Freude des Gesetzes. Und das ist ja auch gut verständlich. Jetzt sind alle Feste sind abgeschlossen. Der Höhepunkt war das Laubhüttenfest, das freudigste. Ein Fest der Freude, warum? Weil man Vergebung hat. Durch den Yom Kippur, der ja ein paar Tage vor dem Laubhüttenfest stattfinden sollte. Das ist die Grundlage für die Freude des Laubhüttenfestes. Und so ist der 8. Tag so gewissermaßen nochmal ein Rückblick auf diese wahre Freude des Glaubens, die hervorkommt aus der Kenntnis dieses Gottes der Vergebung durch das Opfer schenken kann. Dieser Gott, der sich durch das Wort Gottes, durch die Torah geoffenbart hat. Darum ist also diese spätere Bezeichnung Simchat Torah voll in der richtigen Perspektive. Aber wenn man also in diesem 8. Tag so nochmals zurückschaut auf all die Freude, die das Gesetz bringt, mit den 7 Festen des Gesetzes, und jetzt kommen hier die höchsten Richter, die aufgrund der Torah fordern, dass diese Frau eben gerichtet wird. Ja, sie haben sie ja ertappt auf der Tat. Und da gibt es die klare Anweisung in 5. Mose 22. Vers 22. Wer liest?
Wenn jemand dabei ergriffen wird, dass er einer Frau beiwohnt, die einen Ehemann hat, so sollen sie beide sterben. der Mann und die Frau, der er beigewohnt hat. So sollst du das Böse aus Israel wegtun.
Ja, also nach dem Gesetz Mose steht auf Ehebruch, auf vollzogenem Ehebruch, die Todesstrafe. Aber der Text sagt ja deutlich, so sollen sie alle beide sterben. Und nicht nur die Frau. Und das fällt ja auf, wenn sie die Frau auf der Tat erwischt haben, dann müsste der Mann ja auch mit dabei sein. Und da wird deutlich diese Doppelmoral, dass die Frau anders behandelt wird als der Mann. Etwas, was wir ja kennen aus den menschlichen Gesellschaften überall. Diese einseitige Behandlung der Frau, zum Beispiel auch im Islam, da ist nun die Frau wirklich ein gar nichts eigentlich nach dem Koran. Aber im Gesetz Mose, da wird die Frau nicht irgendwie anders behandelt, dass die eine stärkere Strafe bekommt als der Mann. Und also vollkommen gerecht, aber das, was sie hier tun, das ist bösartige Doppelmoral. Und der Herr Jesus sagt darum, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie. Vers 7. Damit wollte er natürlich nicht sagen, ja gut, also Ehebruch, das macht ja schon jeder mal. Und darum, wer da ohne Sünde ist, der soll jetzt zuerst den Stein werfen. Das war nicht an der Tagesordnung im alten Israel. So ist das auch nicht. Absolut nicht gemeint. Aber diese Doppelmoral und zweitens, diese Führer haben versucht, den Messias zu töten. Das haben wir in Kapitel 7 gefunden. Also Hass auf den Messias, das ist das Schlimmste, was es gibt. Hass auf den Erlöser, den Gott gesandt hat. Und darum sagt der Herr, wer ohne Sünde ist, soll den ersten Stein werfen. Es ist aber ganz eigenartig, die kommen also da mit dieser Frau und wie reagiert der Herr Jesus zuerst in Vers 6?
Er schrieb mit dem Finger auf die Erde.
Jawohl. Und sie fahren weiter, fragen, also ihn herausfordern, Vers 7. Und dann sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, werfe zuerst den Stein auf sie und dann schreibt er wieder auf der Erde. Was hat er geschrieben? Wie?
Ihre Sünde.
Gut, es steht, im Text steht jetzt nichts.
Steht es im Zusammenhang mit Jeremia 17, 13. Da steht was mit...
Schlagen wir mal auf, in Jeremia 17. Vers 13, ja, lesen Sie mal.
Alle, die dich verlassen, müssen zu Schanden werden. Die von mir Weichen werden auf die Erde geschrieben werden. Denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers.
Ja, also die von mir Weichen werden in die Erde geschrieben werden. Warum wohl? Warum in die Erde geschrieben? Ja, aber was hat das zu tun mit in die Erde geschrieben werden, mit verloren? Ja, also die alte Elberfelder hat hier eine kurze, schöne Erklärung. Das heißt so, dass die Schrift bald verwischt oder verweht wird. Also das entspricht wie, man ist eingeschrieben im Buch des Lebens und wird gelöscht. Wenn man das Thema des Buches des Lebens, das ist nicht das Thema, angeht, stellt man fest, ins Buch des Lebens werden alle Menschen eingeschrieben. Und zwar wurden sie eingeschrieben von Grundlegung der Welt an. Und wenn der Mensch während seines Lebens seine Gnadenzeit verpasst, dann wird er aus diesem Buch ausgelöscht. Sein Name wird ausgelöscht und einmal vor dem letzten Gericht, vor dem großen weißen Thron in Offenbarung 20, da wird das Buch des Lebens geöffnet und Gott deklariert, eure Namen sind nicht darin. Ich habe das Leben für euch gewollt, aber eure Namen sind nicht darin. Und so sollen sie ausgelöscht werden. Schlagen wir mal dazu noch auf Aber lassen wir Jeremia 17 offen. Dazu noch Psalm 69. Das ist ein Kreuzespsalm, der prophetisch die Leiden des Herrn am Kreuz beschreibt. Um das kurz zu illustrieren, wer liest Psalm 69, Verse 21 und 22?
Die Schmach bricht mir mein Herz und macht mich krank. Ich warte, ob jemand Mitleid habe, aber da ist niemand. Und auf Tröster, aber ich finde keinen. Sie geben mir Galle zu essen und Essig zu trinken für meinen Durst.
Ja, der Herr klagt also darüber, der Hohn hat mein Herz gebrochen und ich bin ganz elend. Und er hat Essig mit Galle vermischt, also mit einer Droge vermischt, hat er angeboten bekommen am Kreuz. Nun, in den weiteren Versen spricht David über das Gericht, das die treffen soll, die den Messias verworfen haben. Vers 27, den du geschlagen hast, haben sie verfolgt. Jesaja 53, Vers 10. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Also sie haben den leidenden Messias, der unter der Hand Gottes leiden sollte, den haben sie verfolgt. Und nun wird gesagt in Vers 29, liest das jemand?
Hilfe sie aus dem Sieg des Lebens, dass sie nicht geschrieben steht bei den Gerechten.
Ja. Also die, die Christus verworfen haben und schließlich ans Kreuz gebracht haben, ihre Namen standen im Buch des Lebens. Und David sagt, lass ausgelöscht werden aus dem Buch des Lebens, dass sie nicht zusammen mit den Gerechten dort drin geschrieben stehen. Und so helfen uns diese Stellen zu verstehen, der Herr Jesus schreibt auf die Erde. Steht zwar nicht was, aber Jeremia 17 erklärt, die von mir weichen, sollen in die Erde geschrieben werden. Eben damit ihre Namen verlöschen. Und was wir noch haben in Jeremia 17, wen haben sie verlassen? Die Quelle lebendigen Wassers. Und gerade in Johannes 37 hatten wir, wenn jemand dürstet, so komme er zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, gleich wie die Schrift gesagt hat, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers, also Quellwassers, fließen. Und genau in dem Zusammenhang haben wir gesehen, wie die Tempelpolizei auf Veranlassung des Sanhedrins den Messias verhaften sollte. Das Ziel war, ihn zu töten. Die von mir weichen, die den Quell lebendigen Wassers verlassen, die sollen in die Erde geschrieben werden. Und so macht das plötzlich Sinn in Johannes 8. Und die Reaktion ist doch überwältigend. Alle verlassen ihren Standort. 8, Vers 9. Als sie aber dies hörten, gingen sie einen nach dem anderen hinaus, anfangend von den Ältesten bis zu den Letzten. Und Jesus wurde allein gelassen mit der Frau. Übrigens haben wir hier wieder ein internes Argument, ja, wie dieser Text genau an diese Stelle passt. Der Herr wird zuerst als die Quelle lebendigen Wassers vorgestellt und nun schreibt er auf die Erde im Blick auf die, die eben die Quelle des Lebens verlassen haben.
Ja. Wo hat es stattgefunden, dieser Vorfall?
Das wird ja nicht gesagt, an welcher Stelle im Tempel. Das ist die Frage, oder? Wo im Tempel? Was wir sagen können, wenn der Herr gelehrt hat im Tempel, so war das entweder im Frauenvorhof, der auch genannt wurde die Schatzkammer. Das ist Johannes 8, Vers 20. Diesmal.
Diese Worte redete er also beim Opferstock im Tempel lehrte.
Ja, oder in der Schatzkammer. Oder, oder einfach wörtlich im Schatz. Es war ja so, dass die zwölf großen Kästen, wo man Geld einwerfen konnte für den Tempel, für verschiedene Zwecke, bestimmte Opfer oder freiwillige Gaben und so weiter, diese 13 Kästen waren in den Säulenhallen des Inneren, des Frauenvorhofes, der dem Vorhof mit dem Altargard vorgelagert war. Die waren dort untergebracht. Und so nannte man den Frauenvorhof eben auch einfach den Schatz. Und da wird also klar, Johannes 8, Vers 12 bis 20, diese Rede, dieser Dialog hat stattgefunden im Frauenvorhof.
Aber war da nicht gepflastert? Wieso war da Erde?
Ja, das steht auch nicht. Erde kann ja auch den Staub bedeuten. Und es war ja so, dass der Tempel wurde ja ständig, am Tempel wurde ständig weitergebaut bis ins Jahr 63 nach Christus. Und so gab es auch immer genügend Bauschutt. Wir lesen ja an manchen Stellen im Tempel, Johannes 8, Vers 59, können die Leute Steine aufheben. Woher haben die da? Haben die Pflastersteine, die Platten herausgenommen? Vers 59, da hoben sie Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus. Das hängt zusammen mit dieser ganzen ständigen Bauzeit. Da war eben immer Schutt und Staub da, sodass der Herr eben in den Staub der Erde so auf die Platten schreiben konnte. Ja, gut, jetzt ist Zeit für Pause. Bis 20 nach. Herr Jesus wurde nun allein gelassen mit dieser Ehebrecherin. Und der Herr verschont sie und sagt in Vers 11, so richte auch ich dich nicht. Wenn man übersetzt, so verurteile ich dich nicht, das ist zu wenig. Denn das Böse hat er ja wirklich verurteilt. Aber der Herr hat kein Gericht über sie gebracht. Es gab also die Möglichkeit der Vergebung. Und darum sagt der Herr, gehe hin und sündige nicht mehr. Er gibt ihr also die Möglichkeit, einen Neuanfang zu machen, aber nicht, indem sie mit der Sünde weiterfährt, sondern mit einem totalen Bruch, sündige nicht mehr. Und darum hat Augustinus eben schon so richtig klar gesehen, wenn er sagt, wer diesen Abschnitt benutzen will, um die Sünde des Ehebruchs irgendwie in ihrer Schwere herunterzusetzen, der hat das überhaupt nicht verstanden. Der Herr mildert das überhaupt nicht ab, aber er zeigt hier die Möglichkeit auf, es gibt einen Neuanfang, es gibt eine totale Vergebung. Und darauf folgt nun das bekannte Wort, Johannes 9, Vers 12. Ich bin das Licht der Welt. Und damit nimmt der Herr wieder Bezug auf das Laubhüttenfest. Wir haben in Verbindung mit Kapitel 7 das besondere Ritual des Wasserschöpfens kennengelernt. Und wie der Herr das gedeutet hat auf sich, er ist der, der dieses lebendige Wasser geben kann. Aber was man auch machte am Laubhüttenfest, im Frauenvorhof gab es vier etwa 25 Meter hohe Leuchter, mit goldenen Lampen oben. Vier goldene Lampen oben. Jede Lampe fasste über 9 Liter Olivenöl und man benutzte als Docht abgetragene Priestergewänder. Ja, übrigens in Offenbarung 15 Vers 6, da sind wir im himmlischen Tempel und sehen dort Priesterengel. Wer liest mal?
Und nach diesem sah ich, wie der Tempel des Zeltes des Zeugnisses im Himmel wurde geöffnet. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, gekleidet mit reinem, glänzendem Leinen und um die Brust gegürtet mit goldenen Gürteln. Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen, voll des Grimmes Gottes, der da lebt in alle Ewigkeit. Und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.
Jawohl. Also, jetzt haben wir hier die Angabe, dass diese Gewänder sind aus Leinen. Und das Wort Linon, Leine, Leinen, bedeutet Lein oder Docht. Ja. Also, man benutzte diese Gewänder als Docht. Nachts wurde also auch im Laubhüttenfest gefeiert. Das war ungewöhnlich, denn alle Feste waren sonst nur tagsüber. Das letzte Opfer war ja immer das Abendbrandopfer, das im Durchschnitt um 15 Uhr aufgelegt wurde. Aber das Laubhüttenfest war ausnahmsweise ein Fest, das 24 Stunden dauerte. Aber wer nicht dabei sein konnte, der durfte in die Laubhütten, die ja überall aufgerichtet waren in der ganzen Stadt, schlafen gehen. Und warum hat man dieses eingerichtet? Das war eine Anspielung eben auf die Schechina, die früher im Tempel war und nachts als Feuerflamme über dem Allerheiligsten sichtbar war. Wann wurde der Salomonische Tempel eingeweiht? Zu welcher Jahreszeit? Das war am Laubhüttenfest, also im Herbst. Und dann, als der Tempel eingeweiht war, kam die Wolke der Herrlichkeit und erfüllte den Tempel. So kann man das nachlesen in 1. Könige 8. 1. Könige 8, Vers 2. Und alle Männer von Israel versammelten sich zum König Salomo im Monat Etanim. Das ist der siebente Monat am Feste. Was ist das für ein Fest? Das Fest, haben wir gelernt, das im Alten Testament, das Fest ist einfach das Laubhüttenfest, das alle anderen Feste zusammenfasst. Und so kam also diese Wolkensäule hinein in den ersten Tempel und nachts war die Feuerflamme da. Aber als der zweite Tempel errichtet wurde, kam die Wolkensäule ja nicht mehr zurück. Und darum hat man im zweiten Tempel diese Leuchter aufgerichtet als eine Erinnerung an das Licht der Schechina im früheren Tempel. Und jetzt deutet der Herr dieses Ritual und sagt, ich bin das Licht der Welt. Dieses Licht des Tempels drang in die Dunkelheit hinein und der Herr Jesus erklärt hier, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Und das nimmt eben Bezug auf den neuen Weg der Ehebrecherin. Gehe hin. Da muss sie wandeln, ja? Aber nicht irgendein Weg. Gehe hin und sündige nicht mehr. Das ist der Weg hinter dem Erlöser her. Und darum, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Merken wir auch, wie da der Text ineinander greift, wie Zahnräder ineinander. Also dieser Vers 12 hat so einen direkten Bezug zu dem Vorangehenden. Diese Frau durfte das wahre Licht, das aus der Finsternis herausführt, kennenlernen. Nun hat das Ganze aber noch mehr Bedeutung. Es war nämlich üblich, das findet man im Talmud, dass die obersten Richter des Sanhedrins, die wurden genannt Oro Shel Olam, das Licht der Welt. Nun ist es hier aber betont, Die alte Elberfelder macht das deutlich durch Speerdruck. Ich bin das Licht der Welt. Das haben wahrscheinlich die meisten Übersetzungen nicht so, oder? Dass die Betonung rauskommt, dass es ich betont ist. Oder der Herr könnte sagen, Emi, ich bin das Licht der Welt, aber er sagt Ego, Emi. Und dann ist es betont. Das ist wie im Lateinischen, im Italienischen, oder? Wenn man sagt, ich spreche, parlo, dann heißt das, ich spreche. Aber wenn man betonen will, ich, dann sagt man, io parlo. Das Ich braucht man nur für die Betonung. Also, der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt, im Gegensatz zu den Richtern des Sanhedrins. Ja, die in ihrer Ungerechtigkeit diese Frau hinrichten wollten. Und so macht er nochmals die Opposition zu diesen falschen Richtern.
Ich hatte es ursprünglich so verstanden, als wenn er sich dann als die zukünftige Shechina bezeichnet, die ja die Umwelt auch erleuchtet hat.
Das ist alles auf der gleichen Linie. Diese Leuchter weisen ja hin auf die Shechina, und die Shechina und die Leuchter weisen hin auf den Herrn Jesus, das Licht der Welt. Ja. Genau. Er ist es, der das wahre göttliche Licht verbreitet. Und diese Richter, die natürlich durch ihre Entscheidungen aufgrund der Tora hätten Licht verbreiten sollen, haben das eben nicht gemacht, sondern sie waren selbst in der Finsternis. Und darum sieht man sofort die Opposition der Pharisäer. Vers 13, wer liest?
Da sprachen die Pharisäer zu ihm, du zeugst von dir selbst, dein Zeugnis ist nicht wahr.
Ha, das ist natürlich die Reaktion. Du, das Licht der Welt, und wir nicht. Ja, das sagst du einfach von dir selber. Und der Herr beruft sich wieder auf den Rechtsgrundsatz aus 5. Mose 19, Vers 15. Ein Zeugnis von zwei Zeugen muss angenommen werden. Und so erklärt er in Vers 17, wer liest?
Aber auch in eurem Gesetz steht geschrieben, dass das Zeugnis zweier Menschen wahr ist. Ich bin es, der von mir selbst zeugt. Und der Vater, der mich gesandt hat, zeugt von mir.
Ja, also er sagt, es gibt ein Doppelzeugnis. Ich sage es von mir und der Vater sagt es auch. Wann hat der Vater Zeugnis gegeben? Ja, bei Taufe am Jordan. Und das war eine Bat Kol, wie man es im Judentum nannte. Eine Stimme aus dem Himmel. Das Phänomen war bekannt. Und da hat Gott ganz klar ihn bezeugt als seinen geliebten Sohn, an dem er Wohlgefallen gefunden hat. Und so sagt der Herr, das ist nicht einfach ein Zeugnis auf eine Aussage hin, sondern wie es in eurem Gesetz steht, zwei Zeugnisse, das habe ich. Wir haben gesehen in Johannes 5, wie der Herr noch mehr Zeugnisse erwähnt hatte. Dort hat er vier Zeugnisse erwähnt. Mag man sich noch erinnern? Welches waren die vier Zeugnisse?
Des Johannes.
Das Zeugnis des Johannes, des Täufers, ja. Dann?
Des Vaters.
Eben, diese Bat Kol.
Die Schriften.
Die Heilige Schrift, die von dem Messias zeugt und die er erfüllt hat. Und?
Mose.
Oder die Werke.
Seine Werke.
Ja.
Ja, Mose ist eingeschlossen in der Schrift, ja. Und dann Vers 6, 5, Vers 36, die Werke, die messianischen Werke waren Zeugnisse. Also, er hätte noch mehr Zeugnisse gehabt, aber er sagt, ich habe ja zwei Zeugnisse. Das ist das Minimum. Der Vater zeugt von mir und dann sagen sie ja, wer ist dein Vater? Der Herr sagt, ihr kennt ihn nicht. Und der Jesus nennt also hier den Vater meinen Vater. Ja? Vers 19, zweimal. Hebräisch ist das Avi. Das habe ich auch schon bei Johannes 5 erklärt. Diese Ausdrucksweise vermeiden die Juden. Also in den Gebeten wird Gott genannt Avinu, unser Vater. Avinu Shebashamayim, unser Vater, der du bist in den Himmeln. Das war alles ganz normal. Aber man sollte Gott nicht Abba oder Avi nennen. Und der Herr Jesus hat ihn eben so genannt, weil er der eingeborene Sohn Gottes ist, der ewige Sohn Gottes. Die Juden haben das damals in Johannes 5 ja auch erkannt, was das eigentlich mit einschließt. Johannes 5, Vers 18.
Wahrscheinlich Vers 17, nicht? Mein Vater hört bis jetzt.
Nein, jetzt Vers 18.
Darum suchen sie ihn zu töten.
Ja, so weiter.
Gott seinen Vater genannt und sich dadurch mit Gott gleichgestellt.
Ja, also wörtlich hier, sondern auch Gott seinen eigenen Vater genannt.
Ja.
Sich selbst Gott gleichmachend. Also sie verstanden, wenn er sich so ausdrückt, dass Gott sein eigener Vater ist, eben mein Vater, nicht unser Vater, dann ist er quasi Gottes einziger Sohn und macht sich Gott damit gleich. Also sie verstanden, was die Tiefe dieser Aussage war, mein Vater, so kann eben nur jemand reden, der der ewige Sohn Gottes ist.
Das wird eben aus der deutschen Übersetzung gar nicht so klar, ne?
Bei Ihnen?
Ich meine im Allgemeinen, weil die hebräische Sprache da einen Unterschied macht.
Ich meine, es ist an sich schon klar, wenn eben mein Vater, so würde ein Jude nicht sprechen, nicht beten. Aber es wird einem erst klar, wenn man weiß, wie Juden eben beten und nicht beten, dann fällt einem der Unterschied auf. Genau, auch im deutschen Text, also da braucht es keinen Grundtext dazu. Aber der Ausdruck mein Vater, das ist ungewöhnlich. Nirgends auch im Neuen Testament beten Gläubige zu Gott und sagen mein Vater. Das ist interessant. Aber das andere, Abba, ja, aber Abba Vater, das sehr wohl. Ja, in Römer 8 wird ja gesagt, dass der Heilige Geist ruft in den Herzen der Gläubigen Abba Vater. Ich gebe die Stelle an, Römer 8, Vers 15 und 16, ja. Wer liest?
Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, noch einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Abba, Vater.
Jawohl. Also nicht Abba.
Wieder, nicht weder noch, sondern. Oder?
Denn ihr habt nicht einen, sondern, Entschuldigung.
Ja. Abba, Vater, die Gläubigen rufen das. Das, was man im Judentum nicht darf, nicht tut, das tun die Erlösten heute sehr wohl. Und auch in Galater 4 haben wir die andere Stelle. Avi, mein Vater, das ist offensichtlich die Anrede, wie der eingeborene Sohn, der ewige Sohn Gott anspricht. Das ist eigentlich nicht unsere Weise, weil mein Vater, das drückt aus, dann wären wir der einzige Sohn. Und die Juden haben also betont, auch wenn man allein betet, Avinu, unser Vater, man soll suchen im Gebet, sich immer mit dem Volk Gottes eins zu machen. Aber diese Nähe, die die Gläubigen heute kennen, zu Gott als Abba, was eigentlich heißt Papa, diese Nähe ist im Judentum unbekannt. Die ist erst möglich geworden, diese Nähe, dadurch, dass der Vorhang des Allerheiligsten zerrissen ist und wir den freien Zugang haben zum Herzen des Vaters. Das ist ganz wunderbar. Aber es ist doch so, dass also der Herr Jesus als der ewige Sohn in diese Welt gekommen ist, um Gott bekannt zu machen. Und wir haben nicht seine Stellung bekommen. Wir können ja gar nicht ewige Söhne werden. Ja? Er war es von Ewigkeit her. Aber so viele ihn aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden. Johannes 1, Vers 12. Und Johannes bezeichnet die Gläubigen im Johannesevangelium als Kinder Gottes, im Gegensatz eben zum Herrn Jesus, den er Sohn Gottes nennt. Nie wird der Herr Jesus Kind Gottes genannt. Immer nur Sohn. Aber wir sind Kinder Gottes und wir kennen Gott als Vater, als Abba-Vater. Aber die Beziehung des Herrn ist und bleibt einzigartig und er sagt, mein Vater. Und dieser einzige Sohn, der wird ja schon im Alten Testament gesehen, Sprüche 30. Vers 4. Wer liest?
Wer steht zum Himmel empor und von herab? Wer fasst den Wind in seine Fäuste? Wer band die Wasser in ein Kleid? Wer bestimmt alle Enden der Erde? Wie heißt er und wie heißt sein Sohn? Weißt du das?
Ja. Wie heißt sein Sohn oder was ist der Name seines Sohnes?
Wenn du es weißt.
Ja. Sein Sohn. Dann, ich kann nicht sagen, mein Sohn hat gesagt, weil ich habe Reich. Ja, dann müsste ich müsste sagen, einer meiner Söhne hat gesagt. Aber hier steht es, was ist der Name seines Sohnes? Dann hat er nur einen. Das ist der eingeborene Sohn Gottes von Ewigkeit her. Und diesen Sohn hat Gott uns gegeben. Darum Jesaja 9, Vers 6. Ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns gegeben. Und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und man nennt seinen Namen wunderbarer Berater, starker Gott. Also er ist als Mensch, als Kind geboren, aber als Sohn hat Gott ihn uns gegeben. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen Sohn, seinen eingeborenen Sohn gab. Das ist dieser ewige Sohn. Und sie haben ihn verworfen und damit eben auch das Zeugnis des Sohnes und des Vaters. Und nun wird hier also erklärt, in Johannes 8, Vers 20, dass diese Rede stattgefunden hat in der Schatzhalle. Also, nicht, man sollte nicht übersetzen Schatzkasten, sondern einfach Schatzhalle. Dann ist das eben der Frauenvorhof mit den darum herumliegenden Säulenhallen, in denen diese 13 Schatzkäste zu finden waren. Es fällt auf, der Herr hat hier im Dialog gesprochen mit den Pharisäern, hat so im Dialog gelehrt, aber das war auch sehr üblich im Judentum, dass man im Dialog die Lehre weitergeben konnte. Und nun kommt eine neue, weitere Rede ab Vers 21. Wer liest uns mal vor?
Ich hätte noch eine Frage zu Vers 12 nochmals. Der Ausdruck Licht des Lebens, wie muss man den verstehen? Licht, das zum Leben führt oder Licht, das vom Leben her kommt? Oder?
Ja, es ist ja so, in Johannes 1 wird erklärt, Vers 4, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Also, der Herr Jesus ist das Leben und ist gleichzeitig das Licht. Und also aus seinem Leben heraus strahlt das göttliche Licht. Wer den Sohn hat, hat das Leben. Und wer das Leben hat, hat auch damit das göttliche Licht. Also es ist das Licht, das unzertrennlich mit dem Leben in Verbindung steht. Darum, zum Leben führt oder eben das Leben beinhaltet. Gut, jetzt lesen wir ein paar Verse weiter. Ich unterbreche dann zwischendurch. Bruno, ab Vers 21.
Er sprach nun wiederum zu ihnen, ich gehe hin und ihr werdet mich suchen und werdet in eurer Sünde sterben. Wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen.
Ja, also jetzt macht er deutlich, ihr seid in der Finsternis. Ihr seid nämlich in der Sünde. Ihr seid nicht das Licht der Welt. Ich bin das Licht der Welt, aber ihr seid in der Finsternis, in der Sünde und werdet in der Sünde sterben. Weiter.
Da sagten die Juden, er will sich doch nicht selbst töten, dass er spricht, wo ich hingehe, könnt ihr nicht hinkommen. Und er sprach zu ihnen, ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. Ihr seid von dieser Welt, ich bin nicht von dieser Welt.
Ja, nun, ich habe ja schon erklärt, diese Leuchter waren über 25 Meter hoch. Ganz oben waren diese goldenen Leuchter. Also für Normalsterbliche unerreichbar, ja. Es waren junge Priester, die über diese hohen Leitern jeweils hinaufgehen mussten, um das überhaupt anzuzünden. Aber dann am Fest, da waren alle unten. Auch der Sanhedrin, also die alten Männer, die am Laubhüttenfest vor dem levitischen Chor ihre Reigen aufführten, sie waren unten. Und so entspricht auch diese Symbolik. Ihr seid von dem, was unten ist, ich bin von dem, was oben ist. So wie die Leuchter oben sind, das Licht der Welt, ihr seid unten.
Waren die Leuchter, brannten die Tag und Nacht?
Nachts wurden die angezündet.
Ach so, das ja. War ja viel Arbeit, immer mal wieder hochklettern.
Ja. Und daneben viermal 9 Liter Olivenöl einfüllen. An jedem Leuchter, ja? Ja, weiter.
Daher sagte ich euch, dass ihr in euren Sünden sterben werdet. Denn wenn ihr nicht glauben werdet, dass ich es bin, so werdet ihr in euren Sünden sterben.
Ja. Also wenn sie ihn nicht als das Licht der Welt erkennen, dann werden sie in der Finsternis sterben. Sie sind von ihm abhängig. Weiter.
Da sprachen sie zu ihm, wer bist du? Und Jesus sprach zu ihnen, durchaus das, was ich auch zu euch rede.
Jawohl. Also der Herr Jesus war so wahrhaftig. Seine Worte, alles was er sagte, war so in völliger Übereinstimmung mit dem, was er war, dass er sagen konnte, er sei das, was er rede. Nämlich die Wahrheit. Aber wir haben ja vielleicht gelernt, Worte sind da, um die Gedanken zu verbergen. Das ist diese menschliche Unwahrhaftigkeit. Aber beim Herrn Jesus war das nicht so. Seine Worte entsprachen seinem Denken. Völlige Übereinstimmung. Eben er ist das Licht, sie waren die Finsternis. Sie haben, wie wir gelesen haben, in Johannes 8, Vers 6, diese Frau gebracht. Aber der Text erklärt, dies aber sagten sie ihn versuchend. Also das, was sie geredet haben, das war eine Falle. Sie taten so wie, aber es war nicht die Wahrheit. Wie wenn es ihnen um die Gerechtigkeit selbst ginge, dabei ging es darum, wie können wir ihn zu Fall bringen. Vers 26.
Vieles habe ich über euch zu reden und zu richten, aber der mich gesandt hat, ist wahrhaftig. Und ich, was ich von ihm gehört habe, das rede ich zu der Welt. Sie erkannten nicht, dass er von dem Vater zu ihnen sprach. Da sprach Jesus zu ihnen, wenn ihr den Sohn des Menschen erhöht haben werdet, dann werdet ihr erkennen, dass ich es bin und dass ich nichts von mir selbst tue, sondern wie der Vater mich gelehrt hat, das rede ich.
Ja. Schließlich werden sie ihn tatsächlich erhöhen. So wie die Lampe oben, werden sie ihn ans Kreuz erhöhen. Ja, weiter.
Vers 29. Und der mich gesandt hat, ist mit mir. Er hat mich nicht allein gelassen, weil ich allezeit das ihm Wohlgefällige tue.
Ja. Keiner von ihnen hätte so etwas sagen können. Sie waren nicht das Licht der Welt. Aber er konnte sagen, ich tue allezeit das ihm Wohlgefällige. Das ist die Herrlichkeit des Sohnes Gottes. Weiter.
Also dies redete, glaubten viele an ihn. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihm geglaubt hatten.
Ja, jetzt haben wir also einen neuen Abschnitt. Aus dieser größeren Zuhörerschaft kommen nun eine ganze Reihe von Menschen zum Glauben. Und an die richtet sich nun der Herr. Ja?
Wenn ihr in meinen Worten bleibet, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Und ihr werdet die Wahrheit erkennen. Und die Wahrheit wird euch frei machen.
Jawohl. Also jetzt erklärt der Herr, jetzt wo ihr gläubig geworden seid, seid ihr nicht unbedingt meine wirklichen Jünger. Ihr seid nur meine wirklichen Jünger, wenn ihr im Wort bleibt. Also, weiter.
Sie antworteten ihm: Wir sind Abrahams Same und sind nie jemandes Knechte gewesen. Wie sagst du, ihr sollt frei werden?
Also, das war natürlich ein dicker Irrtum. Sie standen unter römischer Fremdherrschaft. Und früher waren sie unter griechischer Fremdherrschaft, davor unter persischer, davor unter babylonischer. Und Ägypten wurde auch erwähnt. Wir sind nie jemandes Knechte gewesen. Also das war schon vollmundig. Ja, könnte man so sagen. Vers 34.
Jesus antwortete ihnen: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, jeder, der die Sünde tut, ist der Sünde Knecht. Der Knecht aber bleibt nicht für immer in dem Hause, der Sohn bleibt für immer. Wenn nun der Sohn euch frei machen wird, so werdet ihr wirklich frei sein. Ich weiß, dass ihr Abrahams Same seid, aber ihr sucht mich zu töten, weil mein Wort nicht Raum in euch findet. Ich rede, was ich bei meinem Vater gesehen habe, und ihr nun tut, was ihr von eurem Vater gehört habt. Sie antworteten und sprachen zu ihm: Abraham ist unser Vater. Jesus spricht zu ihnen: Wenn ihr Abrahams Kinder wäret, so würdet ihr die Werke Abrahams tun. Jetzt aber sucht ihr mich zu töten, einen Menschen, der die Wahrheit zu euch geredet hat, die ich von Gott gehört habe. Das hat Abraham nicht getan.
Also jetzt merken wir schon langsam, dass der Herr diesen Glauben nicht als echten Glauben betrachtet. Und er betrachtet sie nicht als seine wahrhaftigen Jünger. Sie sind überzeugt geworden, sie haben geglaubt, aber sie haben keine Wiedergeburt erlebt. Das Gleiche, was wir schon gesehen haben am Ende von Johannes 2, viele haben aufgrund seiner Zeichen, die er getan hat, an ihn geglaubt, aber Johannes schreibt, er hat sich ihnen nicht anvertraut, weil er wusste, was in den Menschen ist. Also man kann gläubig sein und trotzdem nicht wiedergeboren. Und darum sagt der Herr ganz klar, nur wenn der Sohn, das ist der ewige Sohn, der einzige Sohn, euch frei macht, werdet ihr wirklich frei sein. Weiter.
Vers 41. Ihr tut die Werke eures Vaters. Da sprachen sie zu ihm: Wir sind nicht durch Hurerei geboren. Wir haben einen Vater, Gott.
Ja, also das ist eine ganz bösartige Anspielung auf die wunderbare Geburt des Herrn. Ja. Als wäre das durch Unzucht von Maria und Josef geschehen. Weiter.
Jesus sprach zu ihnen: Wenn Gott euer Vater wäre, so würdet ihr mich lieben, denn ich bin von Gott ausgegangen und gekommen. Denn ich bin auch nicht von mir selbst gekommen, sondern er hat mich gesandt.
Jawohl, also jetzt macht der Herr ganz klar, Liebe zum Messias würde bedeuten, dass man Gott, den Vater, kennt. Aber der Herr hat ja auch schon in Vers 19 den Führern gesagt, ihr kennt meinen Vater nicht. Und sie waren eben diejenigen, die den Herrn töten wollten. Weiter.
Warum versteht ihr meine Sprache nicht? Weil ihr mein Wort nicht hören könnt.
Da muss man wieder denken an den ersten Vers des Johannesevangeliums. Im Anfang war das Wort. Dann Vers 14, das Wort ward Fleisch. Und der Herr Jesus, der ewige Gott, hat hier zu uns Menschen gesprochen, aber er sagt, warum versteht ihr meine Sprache nicht? Und der Grund ist, weil ihr mein Wort nicht hören könnt. Und nun kommt die tiefste Erklärung, Vers 44.
Ihr seid aus dem Vater dem Teufel und die Begierden eures Vaters wollt ihr tun. Jener war ein Menschenmörder von Anfang und ist in der Wahrheit nicht bestanden, weil keine Wahrheit in ihm ist. Wenn er die Lüge redet, so redet er aus seinem eigenen, denn er ist ein Lügner und der Vater derselben. Weil ich aber die Wahrheit sage, glaubet ihr mir nicht.
Jawohl, also jetzt wird der Herr ganz scharf, um wirklich zu zeigen, sie sind nicht das Licht der Welt, sondern sie sind pure Finsternis, aus dem Reich der Finsternis. Und er sagt die Wahrheit. Weiter.
der von euch überführt mich der Sünde?
Ja. Er hat gesagt, wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Sie sind alle gegangen.
Ja.
Er kann ihnen sagen und in die Augen blicken, wer von euch überführt mich einer Sünde? Weiter.
Wenn ich die Wahrheit sage, warum glaubet ihr mir nicht? Wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Darum hört ihr nicht, weil ihr nicht aus Gott seid.
Jawohl. Nun, das müssen wir wieder in Verbindung sehen mit Johannes 1, Vers 12. So viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu heißen. Und dann wird erklärt, die sind aus Gott geboren. Johannes 1, Vers 13. Welche nicht aus Geblüt, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Also Menschen, die durch eine wahre Bekehrung Kinder Gottes geworden sind. Die haben das Leben aus Gott in sich und das ermöglicht, dass Menschen überhaupt Gottes Wort wirklich hören können. Eben wer aus Gott ist, hört die Worte Gottes. Und sie können es nicht hören, weil sie aus dem Teufel sind. Weiter.
Die Juden antworteten und sprachen zu ihm, sagen wir nicht recht, dass du ein Samariter bist und einen Dämon hast? Jesus antwortete, ich habe keinen Dämon, sondern ich ehre meinen Vater und ihr verunehret mich. Ich aber suche nicht meine Ehre, es ist einer, der sie sucht und der richtet. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht sehen ewiglich.
Jawohl, also sie sind in der Sünde, sie sind aus dem Teufel und sie werden in ihrer Sünde sterben, wenn sie nicht wirklich umkehren. Aber wer sein Wort eben aufnimmt, der wird den Tod nicht sehen. Der wird ihn als das Licht des Lebens haben. 52.
Da sprachen die Juden zu ihm, jetzt erkennen wir, dass du einen Dämon hast. Abraham ist gestorben und die Propheten. Und du sagst, wenn jemand mein Wort bewahren wird, so wird er den Tod nicht schmecken ewiglich. Bist du etwa größer als unser Vater Abraham, der gestorben ist? Und die Propheten sind gestorben. Was machst du aus dir selbst?
Also sie realisieren, was er sagt, macht, wenn das wahr wäre, müsste er größer sein als Abraham, der Stammvater Israels, und als alle Propheten. Weiter.
Jesus antwortete, wenn ich mich selbst ehre, so ist meine Ehre nichts. Mein Vater ist es, der mich ehrt, von welchem ihr sagt, er ist unser Gott. Und ihr habt ihn nicht erkannt, ich aber kenne ihn. Und wenn ich sagte, ich kenne ihn nicht, so würde ich euch gleich sein, ein Lügner.
Jawohl. Also hier sehen wir übrigens deutlich, dass der Gott des Judentums ist derselbe Gott des Christentums. Aber der Unterschied, das Problem ist, dass im Judentum Gott nicht wirklich erkannt wird. Darum kennen sie auch nicht die Dreieinheit von Vater, Sohn und Heiligem Geist. Es ist zwar der gleiche Gott, aber sie haben ihn nicht wirklich erkannt. Der Jesus spricht also über Gott, seinen Vater, von welchem ihr sagt, er ist unser Gott. Weiter.
Aber ich kenne ihn und ich bewahre sein Wort. Abraham, euer Vater, frohlockte, dass er meinen Tag sehen sollte, und er sah ihn und freute sich. Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen.
Ja, warte mal. Also, hier spricht der Jesus über die Freude Abrahams. Die Freude an dem Messias. Er frohlockte, freute sich darauf, dass er einmal den Messias erleben würde in der Zukunft. Nun sind wir ja hier in den Tagen nach diesen freudigen Laubhütten feiern, wo die Menschen die größte Freude am Fuß dieser Leuchter erlebt haben. Du sollst dich nur freuen, ja? Und auch diese Führer des Volkes, sie haben sich riesig gefreut an dem Licht dieser Leuchter. Aber diese Leuchter wiesen ja hin auf den Messias. Und ihn selber, auf den diese Leuchter hinwiesen, hassten sie, so dass sie ihn am liebsten ermordet hätten. Und nun erklärt der Herr Jesus, aber Abraham, euer Vater, der hatte die wahre messianische Freude. Der freute sich, dass er einmal meine Zeit erleben würde. Der hat die wahre Laubhüttenfestfreude erlebt und alles, was ihr an Freude erlebt hattet, das war nur Ritual. Totes Ritual. Nun argumentieren sie, Vers 57.
Da sprachen die Juden zu ihm, du bist noch nicht 50 Jahre alt und hast Abraham gesehen.
Ja, das war er nicht 50 Jahre, er war etwa 32 Jahre alt.
Jesus sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ehe Abraham ward, bin ich. Hoben sie Steine auf, damit sie auf ihn würfen. Jesus aber verbarg sich und ging aus dem Tempel hinaus.
Wieso löst das Steinigung aus?
Weil er sagte, ich bin, ehe Abraham ward, bin ich. Das ist Tetragramm. Das ist der Name.
Was ist der Name?
Gott sagt immer, ich bin.
Ja. Ja. Übrigens, also er sagt, dass er schon existiert hätte vor Abraham, der um 2000 vor Christus lebt. Aber das könnte man sagen, ehe Abraham ward, war ich. Ehe Abraham ward, wurde, also ehe Abraham in die Existenz kam, war ich schon. Aber er sagt grammatikalisch nicht mit Vergangenheitsform, sondern mit Gegenwartsform. Bin ich. Ego eimi. Damit drückt er aus, dass er effektiv der gleiche ist, der im Dornbusch zu Abraham gesagt hat, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Das soll er den Israeliten sagen. Ich bin, der ich bin. Oder einfach ich bin. Ego eimi, ich bin der Seiende. Und darum diese Gegenwartsform für die Vergangenheit macht klar, er ist der ewige Gott, Yahweh. Das, was so viel bedeutet wie der ewig Seiende, Unwandelbare. Und das hat darum diese Reaktion ausgelöst. Und woher die Steine im Tempel kamen, das habe ich schon erklärt. Und der Herr verlässt den Tempel. Und dann kommt Kapitel 9. Das macht uns klar, dass die Heilung des Blindgeborenen offensichtlich gerade außerhalb des Tempelbezirks geschehen ist. Und der Herr spricht dann wieder darüber, dass er das Licht der Welt ist, indem er dem Blindgeborenen die Augen öffnet. Und so sehen wir, dass auch Kapitel 9 in ganz engem Zusammenhang steht zum Laubhüttenfest von Kapitel 7 und 8. Das werden wir dann nächstes Mal anschauen. Gibt es noch eine wichtige Frage zu heute?
Was ist der Unterschied zwischen Yahweh und Elohim?
Elohim ist der hebräische Name für Gott.
Gott Vater, oder?
Nein, der Herr Jesus wird Gott genannt und der Vater wird Gott genannt und der Heilige Geist wird Gott genannt. Also Elohim ist die Bezeichnung für den einen Gott. Aber Elohim wird gebraucht als Gott im Sinn von Schöpfer und Erhalter des ganzen Weltalls. Und Yahweh kommt von der Wurzel Hava, Sein. Also Yahweh bedeutet der Seiende. Ich bin.
Ich nicht Herr Jesus selber. Ja.
Doch, also Yahweh wird gebraucht für den Vater, für den Sohn und auch für den Heiligen Geist. Der eine Gott ist Elohim, der Schöpfer und Erhalter des Weltalls. Dieser eine Gott ist auch Yahweh, aber in diesem einen Gott sind drei Personen, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Darum, in Zacharja 2 spricht Yahweh der Heerscharen. Und er spricht, ich werde zu euch kommen und ihr werdet erkennen, dass Yahweh der Heerscharen mich zu euch gesandt hat. Wie geht das? Yahweh spricht, ich komme zu euch, ihr werdet sehen, Yahweh hat mich gesandt. Ja, da merken wir, in Yahweh ist mehr als eine Person. Es ist ein Gott.
Aber wir übersetzen Yahweh als Arab.
Der Herr, ja.
Der Herr.
Ja.
Das ist Unterschied, wenn wir sagen, der Herr, oder sagen Elohim. Es gibt Unterschied zwischen beiden. das bedeutet Gottes Sohn hier, Yahweh, oder Yahweh, oder der Herr, die sagen das Arab.
Ja gut, in der deutschen Übersetzung ist das auch oft so. Die meisten Übersetzungen haben, wenn Yahweh steht im Grundtext, steht der Herr. Das wäre arabisch Arab. Ja? Und aber der Herr oder eben Yahweh wird in der Bibel gebraucht für alle drei Personen der Gottheit. Sowohl für den Vater, als auch für den Sohn, auch für den Heiligen Geist. Und Elohim, das wäre dann im Arabischen, würde das entsprechen Allah.
Allah.
Ja, das ist und das entsprechende.
Das ist nicht Singular, wie heißt
Nein, Elohim ist Mehrzahl.
Mehrzahl.
Aber man kann von dem Wort Elohim kann man nicht ableiten, das ist ein Beweis, dass drei Personen in der Gottheit sind. Mhm. Weil Elohim wird zum Beispiel auch gebraucht im Alten Testament für einen falschen Gott. Dagon, der Gott der Philister. Da singen die Philister... Dagon, unser Gott, unser Elohim, hat Simson in unsere Hand gegeben. Da nennen sie also diesen einen Gott Dagon, nennen sie auch Elohim. Diese Mehrzahl drückt einfach aus die Allmacht oder die große Macht Gottes. Es ist ein Plural der Ausdehnung, sagt man. Also mit Elohim kann man nicht die Trinität, die Dreieinheit beweisen. Das wäre kein guter Weg. Aber wir haben genügend andere Stellen, wo deutlich wird, dass in der einen Gottheit drei Personen sind. Gott Vater, Gott Sohn und Gott der Heilige Geist. Gut, dann wollen wir zum Schluss noch beten.